Willkommen zu Bush Baby von Berlin nach Afrika. Deinem Podcast, wenn es um Themen rund um Afrika geht. Ob Reiseinspirationen, das Mindset oder Lebensgeschichten, die Afrika geprägt hat. Wenn dich die Sonnenuntergänge nicht mehr loslassen, dich die Wildnis immer wieder in den Bann zieht, du das Meeresrauschen bei Kapstadt vermisst oder du Inspirationen für deine erste Reise suchst. Also lehn dich zurück, nimm dir einen Drink und genieß die kommende Folge. Schön, dass du hier bist. Hallihallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bei mir im Podcast ist die wundervolle Jule. Und Jule erlebt gerade ihr 6-monatiges Sabbatical im südlichen Afrika. Anfang des Jahres hat sie einen Roadtrip gemacht von Namibia durch Botswana und wieder zurück und berichtet davon, was sie alles erlebt hat, wo sie unterwegs war und ja, wie aufregend es ist, so ein größeres Auto durch schwieriges Gelände zu fahren. Derzeit ist Jule allerdings in Kapstadt, das heißt, wir sprechen von Berlin nach Kapstadt. Und da ist alles ein bisschen anders, als sich das Jule, glaube ich, zu Anfang ihres Sabbaticals vorgestellt hat, denn sie erlebt dort den Lockdown auch in Südafrika mit und wird euch auch da Einblicke geben. Auf jeden Fall super spannend und ich bin froh, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo Jule!
Hallo!
Bevor wir sozusagen einsteigen und mehr erfahren, wie genau dein Sabbatical verläuft, würde ich dich ganz gern einmal vorstellen. Und zwar mit einem Kurzprofil und der ersten Frage. Dein Leben in einer Minute.
Oh, okay. Mein normales Leben in einer Minute. Ja, also genau. Ich bin Jule, bin derzeit noch 31 Jahre alt, reisebegeistert, also sowohl Solo-Reisen als auch Backpacking, natürlich auch mit Freunden zusammen. Bin ein kreativer Kopf, fotografiere gerne, lache gerne, tanze gerne auch mal aus der Reihe. Und ich liebe es, aktiv zu sein. Also ich gehe gerne wandern, bin gerne in der Natur unterwegs, allgemein sportlich sehr gerne unterwegs. Ich fahre gerne Fahrrad, ich boxe seit mehreren Jahren. Ja, bin früher auch jahrelang geritten. Eins, was ich auch endlich mal hier dann nachgeholt habe. Aber dazu erzähle ich bestimmt später nochmal mehr. Die Frage kommt bestimmt nochmal auf. Ja, und ich bin auch heimatverbunden, aber ja, Heimat ist natürlich, gibt es mehrere Orte.
Ich glaube, kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf. Einen ganz spannenden Artikel veröffentlicht. Kürzlich, richtig? Okay.
Ja.
Zweite Frage. Leitet sich ab. Du warst bereits in Afrika, aber was verbindest du mit Afrika? Was fällt dir spontan dazu ein?
Also spontan, was mir einfällt, ist bunt. Mhm. Also Afrika ist wirklich... Also es fängt, glaube ich, an bei der Nationalflagge, dass sie kunterbunt ist. Und ich glaube, das spiegelt sich auch sehr im Land wider. Also die Leute sind sehr, oder die Menschen, die hier leben, sind sehr vielfältig. Das sind fröhlich, teilweise laut, aber positiv laut. Sie lachen viel, ich erlebe viele gut gelaunte Menschen. Das Land ist sehr... positiv unterschiedlich, also was die Landschaften angeht, sehr viel Grün. Also ich finde, Südafrika ist irgendwie mit dem Rest von Afrika irgendwie nicht so ganz zu vergleichen. Also zumindest von den Ländern, die ich in Afrika jetzt schon gesehen habe. Ja, natürlich die Tierwelt ist natürlich auch was wir jetzt natürlich logischerweise in Europa nicht kennen, was auch sehr faszinierend ist. Ja, ich glaube, es ist wirklich dieses Kunterbunte. Mhm.
Und gibt es was, wo du sagst, das war dein bisher größtes Abenteuer, was du mit Afrika verbindest? Oder ist es vielleicht auch gerade das größte?
Mein größtes Abenteuer? Ja, ich glaube, das größte Abenteuer war meine erste Reise nach Südafrika, die jetzt mittlerweile schon 10 Jahre her ist.
Wow.
Ich glaube, das war so mit mein größtes Abenteuer. Man hat natürlich schon viele Bilder gesehen oder hat damals vielleicht auch schon sich Videos angeguckt oder vielleicht auch vereinzelt mit Leuten gesprochen. Aber wenn man dann nochmal also dann wirklich hier war, und ich war auch damals alleine hier mit 20 oder Anfang 20. Ich glaube, das war so dieses größte Abenteuer für mich, weil es halt einfach so viele neue Eindrücke waren und weil man halt alleine war und dann natürlich die erlebten Dinge, auf Safari zu sein das erste Mal, diese andere Kultur kennenzulernen und irgendwie auch ja sich zu öffnen für die andere Kultur. Und ich war natürlich vorher noch nie so weit weg von zu Hause. Also das war, ich glaube, das war so mit mein erstes großes Abenteuer so in Südafrika.
Hat sozusagen deinen Grundstein irgendwie gelegt, ne? Für
absolut.
Viele folgende absolut. Jahre in Afrika. Ja.
Ja. Wobei ich es damals wirklich noch anders irgendwie erlebt habe. Also damals war ich irgendwie gefühlt mehr unter Strom irgendwie, diese ganzen Eindrücke, alles, ich glaube, alle Urlaube und Besuche, die danach in Südafrika folgten, waren ja wesentlich entspannter. Gut, da war ich natürlich dann auch zwischenzeitlich nicht alleine, aber ich würde sagen, jetzt mein Besuch, der auch nochmal für längere Zeit alleine ist, erlebe ich ganz, ganz anders, als ich das erste Mal hier war.
So, das erste Mal ist, ja, ist irgendwie das Abenteuer, alleine sich nach Afrika zu begeben, weil es vielleicht auch jetzt nicht so immer das typische erste Reiseland alleine ist. Ja.
Ich glaube, daran wächst man nochmal. Ich glaube, daran erlebt man dann die weiteren Besuche einfach nochmal anders.
Ja, das stimmt. Ja, danke dir erstmal sozusagen zu deinem Profil. Genau, ich hatte ja gesagt, du bist jetzt sozusagen 6 Monate im Sabbatical. Ja, wie hat sich das ergeben? War das konkret geplant? War das für dich klar, dass es nach Afrika geht? War das für dich klar, dass du den Großteil in Südafrika verbringst? Und nimm uns da mal mit, wie kam es dazu, dass du die 6 Monate angetreten bist und vielleicht auch nochmal vorher in Deutschland angefangen? Wo und was machst du da eigentlich?
Dann beantworte ich das doch direkt mal als erstes. Also normalerweise wohne ich in der wunderschönen Fahrradstadt Münster, wo ich mich auch wirklich sehr, sehr wohl und heimatverbunden fühle. Bin dort Assistentin der Geschäftsführung in einer großen, namhaften Krankenkasse. Mhm. Also wer mich kennt, weiß, dass ich auch zwischendurch halt schon Urlaube alleine angetreten bin und alleine auch schon in der Welt unterwegs war und ich wie vor 10 Jahren auch diesen Wunsch hatte, ich muss noch mal raus. Mhm. Ich muss, bevor ich ins Berufsleben einsteige, ich muss noch mal raus. Mhm. Und jetzt nach 10 Jahren hatte ich so dieses, ich muss jetzt zwischendurch noch mal raus. Also ich habe, also man hat es immer auch oft gesagt und dann halt auch irgendwie so im Alltagstrott dann doch auch nicht umgesetzt, aber die Träumerei war halt immer da. Mhm. Und letztes Jahr hatte ich, fast Anfang letzten Jahres hatte ich 2 Operationen, die mich für mehrere Monate eigentlich so an zu Hause gefesselt haben. Oder ich war halt dann aus dem Job raus, weil ich nicht arbeiten konnte. Und was so unschön auf einer Seite war, war auf der anderen Seite aber auch irgendwie gut, weil man hatte wirklich monatelang, wochenlang Zeit, mir über alles Mögliche Gedanken zu machen. Nicht nur, wie ich meine Wohnung umstelle und umstyle, sondern auch, was will ich eigentlich? Wo stehe ich eigentlich gerade? Und ja, was möchte ich vielleicht irgendwie anpacken und verändern? Und dann kam halt dieser Wunsch, ich glaube, ich möchte noch mal raus. Kam dann halt wirklich wieder so mehr zum Vorschein. Und dann habe ich mich ja halt schlau gemacht bei mir in der Firma, was man halt so machen kann. Und Gott sei Dank, ja, gibt es dieses Modell, dass man ein Sabbatical machen kann. Ja, dann habe ich das halt mit meinem Chef besprochen. Ich habe Gott sei Dank auch wirklich einen super Chef, der mich da wirklich auch unterstützt und das diesen Wunsch auch nachvollziehen kann und hat mir da absolut gar keine Steine in den Weg gelegt. Und dann, ja, habe ich halt ein paar Formalien erledigt und dann, musste ich kurz abwarten, habe die positive Zustimmung dafür bekommen und dann, ja, ging es eigentlich dann kurz vor Weihnachten letztes Jahr auch dann schon los.
Cool. Also ging das bei dir, ist es alles, sage ich mal, so im letzten Jahr entstanden? Grundsätzlich der Wunsch zu reisen schon immer da, aber dass du eigentlich das Sabbatical von der Idee bis zur Planung und Beantragung und dann eigentlich auch schon tatsächlich im Flieger sitzen, war für dich im letzten Jahr alles. Und stand,
genau.
stand für dich fest, wo es hingeht? Also war das auch schon ein fester Wunsch oder ging es erstmal grundsätzlich eigentlich so los, naja, 6 Monate und dann mal gucken, wo es mich auf dieser Welt so hintreibt?
Also was auf jeden Fall feststand, war, ich gehe auf jeden Fall erstmal für ein paar Monate nach Südafrika. Mhm. Das war definitiv fest und ich habe gesagt, also meine Basisstation wird Südafrika sein und dabei dann natürlich genauer gesagt Kapstadt.
Ja.
Weil ich in den letzten Jahren, wenn ich hier war, dann war man halt vielleicht mal so 2 Wochen hier, vielleicht mal ein bisschen mehr, vielleicht knapp 3 Wochen. Aber wer schon mal in Südafrika war oder jetzt speziell in Kapstadt oder auch Umgebung, der weiß, es reicht einfach nicht. Mhm. Also es gibt jedes Mal immer wieder was Neues zu entdecken und es ist halt einfach so eine wunderschöne Stadt und man fühlt sich halt so wohl, dass ich gesagt habe, nee, also wenn ich das jetzt mache, dann will ich mindestens 2 Monate hier verbringen. Mhm. Mindestens. Okay, jetzt sind 6 Monate. Auch okay.
Und keine Ahnung.
Genau. Ja. Aber das war auf jeden Fall mein fester Plan, dass ich, ich sag mal, Minimum 2 Monate definitiv hier verbringe. Und danach gab es hunderte Ideen. Also ich hatte zum Beispiel die Idee, weil ich dachte, okay, du hast echt jetzt 6 Monate Zeit oder sagen wir mal 4 Monate, die du jetzt noch frei verplanen kannst. Was kannst du machen oder was würde dich interessieren, was wirklich Zeit in Anspruch nimmt? Und dann habe ich gedacht, okay, Australien und Neuseeland kann man gut miteinander, an sich gut miteinander verbinden und von Südafrika ist es nicht mehr ganz so weit in Gänsefüßchen gesetzt. Flugverbindungen gibt es auch und 4 Monate Zeit für die beiden Länder, wo man gegebenenfalls nicht nochmal so schnell hinkommt, wäre vielleicht ein ganz guter Schachzug, das miteinander zu verbinden. Okay. Das war so die erste Idee. Dann habe ich angefangen, das so ein bisschen zu planen, wollte dann halt auch gerne mit einem Camper unterwegs sein, weil ich da so total Bock drauf hatte. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also es hat mich nicht so richtig gepackt. Und ich weiß, viele werden jetzt sagen, was? Australien?
Ja.
Und ich glaube das auch, aber ich weiß nicht warum. Ich war noch nie so richtig angefixt von Australien.
Ja.
So, ich weiß mit Sicherheit zu Unrecht, aber irgendwie, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, boah, ich muss da jetzt unbedingt hin.
Ja.
So. Und deswegen hat sich das dann irgendwann so ein bisschen so zerschlagen, es ist in den Hintergrund gerückt und dann habe ich gesagt, okay, weil dann halt zwischendurch diese Namibia-Botswana-Geschichte auch auf den Tisch kam, die dann noch sich quasi dann angefügt hat und dann habe ich gesagt, okay, ich gucke einfach spontan, ich habe ja meine Base hier, meine Basis und Afrika ist groß und ich gucke einfach spontan, wo ich Lust drauf habe und lass mich einfach von mir selbst oder von den Dingen, die passieren in den 6 Monaten, einfach überraschen und bleib einfach spontan und schau einfach, was passiert.
Kann ich gut nachvollziehen. Also gerade jetzt, wo du sagst, zum Beispiel Australien, Neuseeland, als ich los bin letztes Jahr in meine mehrmonatige Reise, war auch die Idee, du startest jetzt mal in Afrika und machst das ein paar Monate und dann geht's für dich irgendwie weiter. Und dann war auch Australien, Neuseeland. Asien wollte ich auch überspringen, aber hat mich nicht so richtig, muss ich tatsächlich sagen, geflasht. Und weil viele gesagt haben, ach, wenn dir Afrika gefällt, dann wird dir wahrscheinlich gerade so Westaustralien, so, das sind ja auch unendliche Weiten, bestimmt gefallen. Aber eigentlich genauso, wie du es jetzt eben beschrieben hattest, es hat immer so der letzte Funke gefehlt, tatsächlich zu sagen, gut, da geht's jetzt hin. Und am Ende bin ich auch, tatsächlich in Afrika kleben geblieben, mehr oder minder. Hast du was, wo du sagst, das ist es für dich, was für dich irgendwie dieses Afrika-Feeling ausmacht, warum es dich da hinzieht und auch immer wieder hinzieht?
Ich glaube, es ist wirklich dieser Wohlfühlfaktor. Also ich fühle mich wirklich, ja, wie als wäre es so eine zweite Heimat, kann man irgendwie sagen. Also man kennt natürlich jetzt schon viel. Ich bin jetzt das 5. Mal, meine ich, hier. Man kennt auch schon ein paar Leute natürlich. Und es ist halt einfach so dieses, ich bin auch ein absolutes Sonnenkind zum Beispiel. Mhm. Also ich liebe die Sonne. Und es ist, glaube ich, einfach so diese Kombination aus toller Landschaft. Es ist warm, es scheint die Sonne, es gibt unwahrscheinlich gutes Essen. Die Leute sind herzlich und nett. Mhm. Es ist stylisch. Es hat einen Hauch von europäischen, Standards, oder es ist europäisch angehaucht in manchen Dingen, aber trotzdem hat es noch seinen eigenen Touch, also ist jetzt nicht irgendwie abgekupfert oder so. Aber es ist, glaube ich, einfach so dieser Mix aus allem irgendwie, was ich jetzt gerade genannt habe. Also ja, es ist wirklich ein Wohlfühlort.
Ja, es packt einen so, ne? Was man halt manchmal, was manche an verschiedensten Orten haben. Der eine ist irgendwie der Südostasien-Fan, der andere reist irgendwie immer wieder nach Australien, genau. Oder es gibt halt die sagen, nee, ich habe mich irgendwie in Afrika verliebt und da in ganz besondere Orte, und dann ist es irgendwie wie eine zweite Heimat, ja. Bist du hast jetzt viel so Kapstadt und wahrscheinlich, also genau, die ganze Umgebung, Weinregion. Wie ist für dich so das, ich sag mal, der afrikanische Busch und die Tiere? Ist das auch so ein Faktor für dich, wo du sagst, der zieht dich da immer wieder hin? Oder ist es schon tatsächlich eher so die Stadt Kapstadt und was es da alles ringsherum gibt?
Natürlich auch die Tiere. Also ich liebe Tiere. Ich bin absolut tierverrückt. Hätte am liebsten auch schon direkt eine ganze Hundefamilie eigentlich.
Ich auch.
Ja. Wenn es einfach wäre, irgendwie, also ich glaube, bei jedem Hund, den wir begegnen oder dem ich begegne, irgendwie, der muss erstmal so Kuschelstopp irgendwie eingelegt werden, weil die so einfach so total süß sind. Mhm. Naja, aber natürlich auch die wilden Tiere, die mag ich auch total gerne. Ich glaube, ich habe sie jetzt noch nicht bisher so erwähnt. Ich jetzt natürlich schon so oft auch irgendwie auf Safari war. Und man muss natürlich, wenn man in Kapstadt ist, dann ist jetzt in der näheren Umgebung nichts. Also der Krüger Nationalpark beispielsweise ist halt weit entfernt von Kapstadt. Ja. Da ist man natürlich jetzt nicht jede Woche. Es gibt natürlich auch kleinere, diese Game Reserve Safaris, die jetzt in der Nähe sind. Man sieht auch wilde Tiere, aber es ist nicht so diese richtige Safari. Mhm. Also ich finde, die erlebt man wirklich halt im Krüger oder vielleicht im Edo oder oder wenn man über die Grenzen springt, in Namibia, Botswana, Kenia war für mich meine beste Safari meines Lebens bisher. Das ist nicht direkt in Kapstadt.
Ja, das stimmt.
Mehr so rundherum.
Ja. Da gibt es ja einen ganz guten Punkt, weil du es gerade gesagt hast, Namibia, Botswana, und hattest ja auch eingangs gesagt, das stand dann auf der Agenda, nachdem Australien, Neuseeland dich nicht ganz so gepackt hat. Vielleicht ergibt sich das, dass es sozusagen nach Namibia und Botswana geht, von Südafrika aus. Mhm. Lass uns doch darüber mal sprechen. Wann war die Reise für dich? Mit wem warst du unterwegs? Wie vor allem warst du unterwegs? Und ja, wo ging es lang?
Da muss ich zuerst sagen, also meine Familie, also meine Mama und mein Papa, die waren Anfang Dezember, die sind beide auch Afrika verrückt. Die waren auch schon mehrmals, also sind eigentlich jedes Jahr auch hier. Und die beiden waren von Dezember bis Anfang Februar halt auch in Südafrika. Also wir haben quasi erst zusammen gewohnt. Und mein Dad hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte auf eine Safari-Tour durch Namibia und Botswana. Mhm. Ja, er hätte da schon mal sowas rausgesucht mit so einem Pickup mit 4x4 Power und Dachzelt obendrauf. Ob ich da nicht Lust hätte, weil mit meiner Mama kann man das jetzt nicht so machen. Die ist dann jetzt nicht ganz so begeistert irgendwie oder begeisterungsfähig für sowas. Ob ich nicht Lust hätte, das irgendwie mitzumachen. Und da habe ich gedacht, klingt cool, habe ich Bock drauf, können wir machen. Ja. Und dann sagt er, ja, eigentlich ist das auch schon so gut wie gebucht, weil ich davon ausgegangen bin, dass du da Bock drauf hast. Na dann.
Ja.
Und meine Mom ist Mitte Januar dann wieder nach Hause geflogen. Dann sind wir Mitte Januar von Kapstadt nach Windhoek, nach Namibia geflogen. Ja. Und haben dort unseren Pickup, ein Toyota Hilux war das, ein Riesenschiff, entgegengenommen und sind dann von Windhoek dann durch Namibia und Botswana dann wieder zurück nach Windhoek gefahren. Also ich fahre gerne Auto und es hat richtig mega viel Spaß gemacht und es war halt einfach ein total cooles Feeling. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt mit diesen Dachzelten oben drauf. Wir hatten zwar zwei Dachzelte, also jeder hatte sein eigenes Dachzelt oben. Ja, sind wir dann gestartet in in Windhoek und es ist von der Landschaft her erstmal, ich meine, klar, wenn man jetzt vorher nur wochenlang in Kapstadt war, ist es natürlich, sieht es anders aus, ja. Aber es war auch eine ganz andere Vegetation, fand ich. Landschaftlich ganz anders, es war auch mein erstes Mal in Namibia, sind wir dann losgestartet und also was mir als erstes so aufgefallen ist, die Straßen sind schnurgeradeaus.
Ja, richtig.
Gefühlt kilometer lang.
Und du siehst also da Kilometer weit, ne? Also außer, genau. Du siehst halt eigentlich nichts, da kommt kein Haus, teilweise dir kein Auto entgegen und du fährst halt wirklich nur geradeaus da auf diesem Gravel Road, ja.
Genau, also es ist schon wirklich sehr, sehr aufregend, aber es ist auch total spannend. Also wenn man aus Windhoek rausfährt, finde ich, sieht man die Berge und es wird halt, oder ja, die Hügel, ich weiß nicht, ob man das schon Berge nennen kann, fährt man dann halt raus und es wird immer flacher und die Vegetation ändert sich minütlich irgendwie. Man muss dann zwischendurch aber nochmal wieder abbremsen, weil eine Kuhherde über die Straße läuft oder Ziegen. Ja, und dann begegnet man natürlich dann auch noch vielleicht auch mal einem Strauß direkt, ja, der dann irgendwie auch mitten auf der Straße steht. Also wirklich, es war eine sehr, sehr, sehr besondere Tour.
Wie war für dich, weil du gesagt hast, auch mit dem 4x4 seid ihr unterwegs gewesen. War das so die erste Tour für dich? Und wie, also würdest du es gerne wieder machen? Ist es so, wo du sagst, cool, wenn irgendwie Namibia, Botswana, dann definitiv will ich so unterwegs sein und mit einem Dachzelt?
Auf jeden Fall. Also ich persönlich finde, das ist die beste Reiseart für Namibia und Botswana. Mhm. Also wir haben auch, ich meine, jeder hat da so einen anderen Anspruch oder nicht jeder fühlt sich vielleicht dabei wohl, aber so für mich auf jeden Fall ist das Coolste, so mit unterwegs zu sein. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit einem Wohnmobil da lang zu fahren, auch weil die Straßen es meiner Meinung nach manchmal gar nicht hergeben, beziehungsweise weil man damit dann halt auch nicht überall hinkommt. Aber mit dieser Dachzeltgeschichte fand ich das Allercoolste. Und ich habe auch wirklich, ich erinnere mich nicht daran, weil ich jemals so gut geschlafen habe. Super bequem, ich glaube, es war die Luft, es war diese Kombination, ganzen Tag draußen sein. Also das fand ich total entspannt.
Ja, cool. Und ist es schwierig, irgendwie Unterkünfte zu finden, dass du sagst, da, also musste das irgendwie vorgebucht werden oder ist es eigentlich relativ einfach und spontan vor allem auch möglich?
Also wir waren jetzt noch vor der Saison, von Mitte Januar bis Anfang Februar waren wir unterwegs. Da hatten wir überhaupt gar keine Probleme. Also wir hatten zwar ein, zwei Unterkünfte vorgebucht, weil die, also ich muss dazu sagen, mein Dad war mit meiner Mom, aber jetzt nicht mit Dachzelt, sondern mit normal 4x4. Haben die letztes Jahr schon eine Tour gemacht von Mosambik über Südafrika, Botswana, Namibia. Daher kannte er schon so ein paar, ich sag mal, Hotspots. Die hat er einfach just in case einfach vorgebucht, weil er wirklich da unbedingt hin wollte, mir das zeigen wollte. Die hatten wir gebucht. Prinzipiell waren wir an manchen Campsites wirklich allein oder fast allein. Gar keine Probleme.
Du hast gesagt, ihr seid von Windhoek gestartet und dann ging es erstmal wohin oder was genau habt ihr euch in Namibia angeguckt, bevor es dann weiter nach Botswana ging?
Von Windhoek sind wir dann Richtung Waterberg gefahren. Waterberg, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist so ein bisschen ins Landesinnere Richtung, vom Windhoek gesehen, glaube ich, Richtung Osten, also Nordosten. Also es war wirklich, zählt eigentlich auch schon zu den Highlights mit in Namibia direkt. Also wir hatten eine wunderschöne Campsite mitten im Nirgendwo am Waterberg Plateau, was mich so ein bisschen an die Canyons in Amerika erinnert hat.
Ah, okay.
Also auch so diese von der Farbe her und von der Optik her wirklich so wie die Canyons und da quasi im Tal, würde ich es jetzt nennen, haben wir halt unsere Campsite gehabt und ja, standen da wirklich zwischen Büschen und auf Sand, hatten eine kleine Feuerstelle und so ein kleines Badehaus. Also alles auf jeden Fall, was man braucht. Es war halt Camping, klar. Es war atemberaubend. Also der Sternenhimmel am Abend, ich habe noch nie so einen unwahrscheinlich schönen Sternenhimmel gesehen. Wunderschön. Und auch noch nie so viele Sterne auch, muss ich sagen, gesehen. Das war echt faszinierend und ja, ich hätte die, glaube ich, die ganze Nacht irgendwie draußen sitzen können und mir den Sternenhimmel angucken. Mhm. Richtig toll, dann die ganzen Geräusche und die Tiere hören, aber andererseits auch wieder diese Ruhe und also das war wirklich ein absoluter Traum. Was wir auf dem Hinweg auch noch hatten, als wir die geteerte Straße verlassen haben und dann erstmal kilometerlang über eine Sandpiste getourt sind, war, dass wir einem Wildpferd begegnet sind. Ah. Und das war für mich als ja, ehemaliges Pferdemädchen auch wirklich ein absoluter Wow-Moment. Ich bin auch gefahren in dem Moment und ich konnte es gar nicht glauben. Also wir sind um eine Kurve rumgefahren und wirklich also auf dieser Sandpiste und dann lief dieses Pferd ganz alleine wirklich auf dieser Straße. Mhm. Und ich habe echt gedacht, ich gucke irgendwie nicht durch die Windschutzscheibe, sondern in so einen Fernseher rein von irgendeiner Dokumentation. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Und ich habe meinen Papa irgendwie nur angehauen. Ich sage, mach das Handy an, mach Video, schnell, das glaubt mir keiner. Unglaublich. Und dann sind wir natürlich langsam rangefahren und wollten es ja nicht erschrecken. Und dann guckt es dann auch und blieb stehen. Und wir sind dann auch stehen geblieben. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Dann drehte sich dieses Pferd um, kam auf uns zu und schleckte erstmal die Motorhaube ab.
Wirklich? Also,
ja. Und stand dann erstmal mitten vor diesem riesen Schiff an Auto und guckte uns dann wirklich an und schleckte die Motorhaube ab. Und ich fand das so toll. Und ja, das drehte dann natürlich irgendwann dann ab, weil wir wollten ja dann auch weiter. Ja, ja, und ich glaube, kurze Zeit später sind uns dann auch Warzenschweine über den Weg gelaufen. Und also es war unglaublich. Also diese Ecke kann ich wirklich jedem empfehlen. Das sollte auf jedem Plan, der Namibia bereist, wirklich draufstehen. So.
Klingt cool. Ja, klingt sehr schön. Ja. Vor allen Dingen sehr naturbelassen und wild. Wobei ich finde auch generell Namibia ist sehr, also auf mich hat es noch sehr wild gewirkt in manchen Ecken. Wenn man jetzt die Städte mal ausklammert, aber wenn man wirklich so durchfährt und sowas, was du vorhin meintest, man sieht kilometerlang nichts, man fährt irgendwie ja teilweise oder zum Großteil eher nicht mal auf geteerten Straßen, sondern auf diesen Gravel Roads und es ist eine ganz eigene Landschaft, fand ich. Also nicht so zu vergleichen mit Südafrika oder wahrscheinlich auch Botswana, wirst du jetzt bestimmt sagen, könnte ich mir vorstellen, aber ja, es wirkt sehr sehr wild an manchen Ecken halt echt noch.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, wenn ich so mir so Namibia in den Kopf irgendwie so mit den Gedanken oder mit den Erinnerungen irgendwie so zurückrufe, dann sehe ich auch immer irgendwie so ein bisschen so eine rot-braune Landschaft irgendwie. Ja, genau, ja. Ich meine, klar, es gibt natürlich auch die Wüste in Namibia, aber trotzdem halt irgendwie so ein bisschen immer diese rot-braune Erde. Wir hatten zum Beispiel auch in dieser Waterberg-Region am nächsten Morgen sind wir so den Berg quasi hinauf gestiefelt und vor Sonnenaufgang noch und haben uns dann den Sonnenaufgang angeguckt und es war einfach unfassbar. Mhm. Also über diese Weite, die man gesehen hat und na gut, wir waren an sich ja auch in der Regenzeit, obwohl es nicht viel geregnet hat. Leider wohl auch für die Landschaft, für uns war es natürlich auch irgendwie schön, für die Landschaft natürlich nicht, ganz klar. Mhm. Aber es war halt einfach unglaublich. Also diese Aussicht zu sehen, ein absoluter Traum.
War ich damals nicht dort unterwegs, aber muss man dann wahrscheinlich nochmal hin.
Absolut. Ich habe manche Sachen nicht sehen können, weil natürlich die Zeit nicht gereicht hat. Also ich habe auf jeden Fall auch nochmal Namibia auf dem Plan, weil mir noch so ein paar Sachen fehlen, die ich auch unbedingt gerne nochmal sehen möchte.
Wo seid ihr dann weitergefahren? Von Waterberg ging es dann Richtung Etosha, wenn ich richtig das so in Erinnerung habe?
Oder? Genau. Dann ging es Richtung Etosha Nationalpark. Genau, hatten dann aber natürlich noch einen Zwischenstopp, weil die Entfernung natürlich schon auch nicht wenig sind. War ich auch total gespannt drauf, weil mein Papa mir halt auch schon ein bisschen was darüber erzählt hatte, wie er das so erlebt hat und so weiter. Es gibt ja diese riesige Salzpfanne im Etosha Nationalpark. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz spannend, so diesen Kontrast irgendwie zu sehen zu Natur, wilde Tiere und dann irgendwie aber auch diese Salzpfanne, wie das irgendwie, also fand ich irgendwie ganz spannend im Vorfeld. Und dann ja, sind wir dann irgendwann auch dann dort angekommen und hatten 2 Übernachtungen im Nationalpark selber, was ich jetzt an der Stelle aber nicht empfehlen würde persönlich. Aber jetzt, die Fahrt selber im Nationalpark ist natürlich alles nur über Schotterpiste. Aber selbst da die ersten Minuten, wir haben schon so viele Tiere gesehen, es war unglaublich. Mhm. Also nach ein paar Kilometern riesige Herden von Giraffen. Also ich habe noch nie so viele Giraffen irgendwie zusammen irgendwie gesehen. Und natürlich dann Antilopen ganz viel und Zebras. Und ich glaube, es war sogar wirklich auch am ersten Tag, haben wir eine Löwenherde gesehen, also ein Löwenrudel, was unterm Baum lag, direkt am Wegesrand.
Mhm, cool. Und ihr seid sozusagen auf Self-Drive-Safari gewesen, richtig? Mit eurem 4x4?
Genau.
Genau. Okay. Also würdest du auch sagen, kann man auch machen, man sieht irgendwie trotzdem viele Tiere und man muss jetzt nicht unbedingt mit einem Guide da unterwegs sein?
Ich würde sagen, nein. Kommt vielleicht aber auch so ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an, wenn man natürlich, also in der Hauptsaison ist es dort natürlich nicht so grün, weil alles natürlich ein bisschen trockener ist. Da sieht man dann die Tiere auch schneller. Bei uns war ja normalerweise Regenzeit, also da würde man die Tiere mitunter schwerer sehen. Also Glück für uns war natürlich jetzt, dass es jetzt nicht so viel geregnet hatte, dass wir trotzdem halt viele Tiere sehen konnten. Und irgendwie entsteht ja auch so ein bisschen wie so eine Challenge daraus. Also wer sieht als erstes irgendwie das nächste Tier und dann bremst man mal kurz ab, wenn man denkt, man hat da was gesehen, dann fährt man nochmal kurz zurück und schaut dann nochmal. Und mit viel Glück war es dann ein Tier, aber ich glaube, von 10 Malen war es vielleicht nur einmal ein Tier und 9 Mal war es gar nichts.
Ja,
aber das ist schon sehr...
Ja, stopp, da war was.
Genau. Fahr mal zurück.
Nee, ich war ein Brauner, der Mietenhügel.
Ja, genau. Ich glaube, da habe ich was gesehen. Es war vielleicht ein Elefant oder dann... Nein, ich muss auch sagen, dass wir mussten von den Hauptwegen gar nicht so viel wegfahren, also dass man irgendwie so in kleinen Nebenstraßen oder zu den Wasserlöchern fährt oder so. Also wir haben wirklich die meisten Tiere wirklich auf den Hauptwegen gesehen und die standen dann am Straßenrand oder sind da drüber gelaufen.
Gut. Und warum würdest du sagen, weil du meintest, du würdest zum Beispiel jetzt nicht im Etosha nochmal persönlich schlafen?
Also es gibt mehrere Campsites im Nationalpark, die von der Regierung aus, also die jetzt nicht privat sind, sondern von der Regierung aus irgendwie geführt sind. Und also für das, was man bekommt, fand ich sie echt teuer. Also es muss nicht der höchste Standard sein oder es muss nicht alles irgendwie total hoch verarbeitet sein oder so. Aber ich finde, Sauberkeit ist für mich immer so ein bisschen das A und O. Also viele Sachen waren halt einfach irgendwie kaputt oder heruntergekommen und nicht gepflegt und nur so aufs Geld bedacht. Und dass man mal aber irgendwie vielleicht irgendwie was repariert oder so oder mal investiert oder so, war irgendwie halt irgendwie gar nicht da. Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil es natürlich sehr einlädt, im Nationalpark direkt zu schlafen. Ich fand zum Beispiel auch in einer Unterkunft, wo wir waren, dass der Zaun, der drumherum war, also die hatten auch ein eigenes Wasserloch.
Die dann nachts so beleuchtet werden, ne? Das habe ich.
Ja, genau, die sind nachts beleuchtet und ich fand halt, der Zaun, der da halt dort drumherum war, der halt, klar, das ganze Gebäude und um die ganzen Campingplätze drumherum war, fand ich an manchen Stellen wirklich sehr spärlich geflickt. Ich hatte auch einen Ranger darauf hingewiesen oder jemanden, der halt dort rumläuft oder der zu diesem Campingplatz halt dazugehört und hatte das Gefühl, es wird gar nicht so richtig irgendwie wahrgenommen oder gar nicht richtig ernst genommen. Also ich fand mich jetzt auch nicht überempfindlich. Diese ganzen Dinge, die ich genannt hatte, die kamen irgendwie so zusammen und da war für mich so irgendwie klar, also das würde ich jetzt persönlich nicht weiterempfehlen. Es gibt viele schöne Plätze, die direkt auch irgendwie an den Nationalpark angrenzen, wo man übernachten kann, wo man wesentlich mehr für sein Geld bekommt. Also man kann natürlich trotzdem dann auch in den Park reinfahren, man schläft halt nur außerhalb des Parks, aber das empfinde ich jetzt nicht als Nachteil.
Würdest du eher so machen, ne? Ich habe eine ähnliche Erfahrung auch im Krüger Nationalpark gemacht, da war ich jetzt im März unterwegs und da war aber halt auch unsere Idee, okay, wir schlafen drin, weil dann kann man am nächsten Tag direkt starten, ist im Park halt. Und also ja, war auch meine Erfahrung, dass die so, ich sag mal, von der Regierung da geführt werden, halt, so wie du jetzt sagtest, manchmal ein bisschen einfacher, nicht immer unbedingt die saubersten sind, muss irgendwie nicht Luxus sein, aber es gibt wirklich so, auch am Krüger Nationalpark direkt außerhalb angrenzende, auch kleine Lodges, die irgendwie mit so viel Liebe dort geführt werden, wo man so sagt, da fühlt man sich halt echt wohl und startet dann auch am nächsten Tag gut. Und das war in dem Nationalpark im Krüger, fand ich auch nicht ganz so.
Ja. Und wir hatten das halt wirklich dann bei zwei Stationen, war es beides mal genau das Gleiche und nicht weiterempfehlen. Ja.
Ich hoffe übrigens hier, man hört es nicht zu laut. Ab und an wird hier im Keller kurz gebohrt.
Ich habe es auch gehört.
ja, ich bin ja sozusagen schon ins oberste Zimmer im Dachgeschoss ausgewichen, um dem Geräusch zu entfliehen. Aber ab und an höre ich es hier ein bisschen brummen. Ja. Okay. Ja, dann seid ihr durch den Etosha. Wie ging es nach dem Etosha für euch weiter? Seid ihr dann schon nach Botswana reingefahren?
Dann sind wir erst in den sogenannten Caprivi-Zipfel gefahren, weil der eigentliche Plan noch war, dass wir zu den Victoria Falls fahren, uns die anschauen, was dann aber durch, was wir am Ende leider halt irgendwie canceln mussten, weil, also viele Wege führen zu den Victoria Falls. Man kann halt über Sambia reinfahren, man kann über Simbabwe auch irgendwie dorthin gelangen, aber die Straßenverhältnisse sind teilweise katastrophal, dass man halt wirklich nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren kann. Das wiederum viel Zeit irgendwie weg. Ja, dann ist es auch an manchen Grenzposten oder an manchen Stellen so, dass man halt auch angehalten wird und es dann zu unnötigen Zahlungen kommt, die nicht sein müssen. Und aber gegen Ende haben wir dann gesagt, nee, das ist uns irgendwie zu stressig und der Weg dann dafür über die Grenze zu weit, dass wir das dann sein gelassen haben. Da gibt es dann andere Wege, dass man vielleicht direkt dorthin fliegt oder so, um das zu sehen, was wirklich atemberaubend sein muss. Also eine Freundin von mir, die auch in Kapstadt wohnt, die war schon da und sagt, das ist auf jeden Fall sehenswert und schön. Sind dann aber vom Caprivi-Zipfel, wo wir dann wirklich bis zum Ende durchgefahren sind, den Weg eigentlich auch wieder zurückgefahren und sind dann abgebogen Richtung Botswana. Und also wir sind über die Grenze gerauscht, was wirklich sehr, sehr einfach war, also wirklich problemlos über die Grenze gefahren. Also wirklich das Erste, was mir so an Botswana irgendwie auffällt oder aufgefallen ist, Esel.
Echt?
Ja. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Esel gesehen. Ich dachte wirklich, Griechenland, da gibt es die meisten Esel der Welt. Ich glaube, nein, ich glaube, es ist Botswana.
Also, ich hätte jetzt Botswana eher mit ganz vielen Elefanten verbunden.
Ja, auch grau. Zumindest auch grau. Aber nein, es sind wirklich Horden von Eseln.
Krass, okay. Die aber einfach frei rumlaufen und da irgendwie durch die Dörfer laufen und
ja. Genau, also die entweder frei rumlaufen, dort am Straßenrand, wobei man sagen muss, der Straßenrand ist halt so ein riesiger grüne Wiese, die halt irgendwie da lang geht. Also ich glaube, wenn ich wiedergeboren werde, dann wirklich als Esel oder so in Botswana, ich glaube, man kann nicht besser leben. an sich, das war so das Erste, was mir aufgefallen ist, es gibt vielleicht auch mehr Esel als Menschen.
Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ein sehr, sehr grünes Land auch. Ja. Landschaftlich so saftig grün, so verschiedene Grüntöne, die ich vorher vielleicht auch noch gar nicht kannte. Dann die Tierwelt. Dann natürlich auch der Faktor, dass die Elefanten dort frei rumlaufen. Ja. Das ist natürlich auch nochmal irgendwie auch aufregend. Ja. Ich glaube, für die Menschen dort natürlich normal. Die haben sich halt dementsprechend natürlich auch mit Zäunen und so weiter halt auch darauf eingerichtet. Wobei Zäune natürlich jetzt nicht unbedingt wie Zäune jetzt bei uns sind, sondern natürlich halt Büschen halt auch irgendwie zusammen gefertigt. Die Strecke ist jetzt nicht nur schnurgeradeaus wie in Botswana, wie in Namibia. Man hat natürlich da auch so ein bisschen Abwechslung, was das Fahren angeht. Aber Botswana fand ich auch total toll. Und leider war es halt nur so ein kleiner Abstecher nach Botswana, aber auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, wo ich auch nochmal hinfahren würde. Und wir hatten da halt auch noch unser Highlight, da war mein Dad halt letztes Jahr schon mit meiner Mom am Okavango-Delta waren. Also es gibt da, ich glaube, viele tolle Lodges, aber die war halt wirklich sehr, sehr, ja, sehr spektakulär. Also für mich, glaube ich, wäre alles spektakulär gewesen in dem Moment, aber die war wirklich sehr, sehr, sehr freundlich und die Campsite war halt auch wirklich sehr schön und man, ja, sein Zelt so in, unmittelbar am Wasser so ungefähr und ja, die Fahrt dorthin war auch irgendwie schon sehr aufregend und also ich muss sagen, ich habe mich auch in das Fahren so total verliebt. Ich fahre sehr gerne Auto und ich ist auch jetzt nicht das erste Mal, dass ich ein 4x4 gefahren bin. Das macht mir auch total Spaß. Meine Eltern sind letztes Jahr mit ihrem Auto dort stecken geblieben, weil der zu tief war, auch wenn es ein 4x4 war, aber der hat es nicht geschafft. Und er hat gesagt, also es gibt viele Wege, die dorthin führen. Ich sag dir, es wird nicht ohne, aber wenn du Lust hast, dann kannst du das fahren. Und ich habe natürlich nicht Nein gesagt.
Und das mache ich, ja.
Natürlich. Und dann sind wir von der Teerstraße dann wirklich ab durch so ein kleines Dorf. Und was in Botswana auch viel ist, also winken, sehr, sehr viel winken, dass die Kinder rennen aus den Häusern, um dir zu winken. Da war man auch mal sehr mit beschäftigt. Und naja, dann ging es halt durch dieses Dorf und das Dorf wurde immer kleiner und die Sandpiste und die Einsamkeit wurde größer. Mhm. Und wir sind dann wirklich, ich würde fast sagen, weiß nicht, anderthalb Stunden oder so durch Sandpisten gefahren und Hügel und Ausweichen und also das Auto ruckelte und wackelte und die Räder drehten durch und da war ich nass geschwitzt, als wir dann irgendwann dann wirklich in diesem Camp angekommen sind. Aber ihr habt's und ich hätte auch nicht gewartet, dass da überhaupt noch was kommt.
Ja. Aber ihr habt seid gut angekommen.
Wir sind gut angekommen, auf jeden Fall. Ja. Aber ich wollte auch wirklich nicht stecken bleiben, weil man wirklich halt auch wirklich an großen Elefantenhaufen vorbeigefahren ist und das hat das schon so ein bisschen, so diesen Adrenalinfaktor nochmal so ein bisschen irgendwie vergrößert.
Und dann seid ihr also mitten sozusagen ins Delta rein, habt dort geschlafen an dem Campsite, den du jetzt meintest. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr doch auch so einen Flug übers Delta gemacht, richtig?
Genau. Also das hat die Campsite da auch angeboten, dass man Helikopterflüge machen kann über das Delta und war, glaube ich, eine halbe Stunde und es war natürlich auch ein bisschen kostspieliger, aber auf jeden Fall etwas, was man, ja, was halt fürs Leben bleibt. Ne? Also das kann man auf jeden Fall investieren, auch wenn ich sagen muss, ich mache viele Sachen, aber ich hatte da wirklich am Anfang echt Schiss, weil es ist wirklich, das ist jetzt kein Riesenhelikopter, also das ist so wirklich so ein ganz kleiner, der in Australien vielleicht über Felder fliegt irgendwie oder in Amerika irgendwelche Kühe eintreibt oder so. Das ist wirklich ein ganz kleiner Helikopter ohne Türen. Ja, und ich saß dann vorne neben dem Piloten und dann sind wir halt in diesem kleinen, wackeligen Gerät da irgendwie losgeflogen und ich fand es auch irgendwie beängstigend, dass er wirklich dieses Flugzeug nur mit so zwei kleinen Pedalen irgendwie gelenkt hat. Und ich wollte es vielleicht auch eigentlich auch gar nicht richtig wissen, wie er das alles da gemacht hat.
Muss lieber nicht so genau hingucken, einfach,
Genau. Aber das hatte ich auch wirklich nur so beim Starten, als wir dann so in der Luft waren und dann da drüber geflogen sind. Und also da war wirklich alles ausgeblendet. Mhm. Also da war jegliche Angst irgendwie verloren. Und dass da irgendwie keine Tür drin war, das war irgendwie alles irgendwie weg. Ja. Und war es ich muss es wirklich so sagen, es war einfach der absolute Hammer.
Ja.
Also wirklich dieses Wasser zu fliegen und die ganzen Krokodile von oben zu sehen oder die ganzen Flusspferde, die Köpfe oder dann vielleicht nur so, ich meine, die Ohren hat man vielleicht schwieriger erkannt, außer wir waren vielleicht ein bisschen tiefer, aber es ist unglaublich. Ja. Also wir haben Baobab-Bäume gesehen, die ja von ihrer Form schon sehr, sehr, sehr eigen sind. Das sah total super aus. Wir haben natürlich auch ganz viele Elefanten gesehen, die in der Herde zusammenstanden mit ihren Kleinen dabei. Und da gab es ja wirklich im saftigen Grün wirklich standen. Man hat die Kleinen fast gar nicht gesehen, weil das Gras eigentlich höher war. Mhm. Und dann dort gefressen haben. Wir haben einen Elefantenbullen gesehen, der wirklich so sein, man hat wirklich gesehen, so den Weg, den er vorher gegangen ist, wie er den Platz getreten hat. Und man hat einfach diese Spur so schön von oben gesehen. Das war total toll. Und natürlich dann auch den Fluss von Weitem, weil man halt wirklich eine Höhe hatte, wie der sich halt so durchs Land schlängelt. Und also, das will ich wirklich nie vergessen. Das war ein total tolles Erlebnis.
Ja. Ja, das glaube ich. Also gerade auch echt mal diese andere Perspektive zu haben, ne? Nicht irgendwie mit dem Auto dran zu sein oder zu Fuß, sowas liebe ich ja auch echt sehr, diese Bushwalks, sondern echt das Ganze irgendwie von oben zu sehen. Und gerade Delta, wie du jetzt sagst, mit dem Fluss und alles, ist, glaube ich, echt mega spannend und aufregend, ja.
Ja.
Also so eins deiner Highlights auf jeden Fall mit auf dem Trip.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Cool. Also wirklich die Investition war es wert.
Ja, und wie ging es dann für euch weiter? Du hattest gesagt, ihr seid dann sozusagen, also Botswana war dann eher ein kürzerer Aufenthalt, dann zurück nach Namibia
schon? Also wir sind dann noch ein bisschen Richtung Süden von Botswana gefahren, hatten da dann noch zwei Übernachtungen auch. Die also bei einer Übernachtung beispielsweise, da waren wir auch an einem, ja, an einer anderen Stelle vom Okavango, wo also wir wirklich viele, viele Flusspferde gesehen haben, was auch sehr, sehr spannend war, weil die natürlich, also nachts tierisch laut sind. Mhm. Das muss wirklich eine sehr, sehr große Gruppe gewesen sein. Dort haben wir dann zum Beispiel auch, also natürlich aus weiter Entfernung, dann auch wirklich dann so am Rand gesessen und haben dann die dann so beobachtet, wie die dann im Wasser dann auch zwischendurch sind sie auch mal aktiv, dann auch ein bisschen aktiver dann irgendwie im Wasser waren. Das war irgendwie schon spannend, weil das einfach so atemberaubende Tiere sind. Genau, aber ich glaube, da waren wir dann noch 2 Tage dann nach dem Okavango-Delta und sind dann wieder Richtung Namibia reingefahren, waren dann in Windhoek dann noch 2 Tage, weil wir Windhoek jetzt vorher zum Beispiel gar nicht uns großartig angeguckt haben, haben dann in Windhoek dann noch 2 Tage verbracht und uns das noch ein bisschen angeguckt und genau, sind dann wieder zurückgeflogen.
Dann ging es wieder nach Kapstadt sozusagen.
Cool. Genau, dann ja.
Nach Kapstadt. Wie lang seid ihr, also wie lang war der Roadtrip?
Wir waren knapp 3 Wochen unterwegs.
Und würdest du auch sagen, so rückblickend von der Tour, von der Länge, würdest du es auch nochmal so machen?
Also mehr geht immer. Ja, für 2 Länder war es vielleicht, ja, es ist schwierig zu sagen. Also da ist jeder ja auch anders, ne? Also ich würde fast sagen, es war eigentlich zu wenig. Aber man muss, also wenn man sich vorher vielleicht ein bisschen informiert und schlau macht und wirklich guckt, was man so sehen möchte, dann kann man das schaffen. Aber man muss dazu sagen, es ist schon auch Strecken, die man zurücklegt und es sind zwar auch, die Fahrten sind zwar auch spannend, weil man natürlich am Straßenrand natürlich dann auch mal viele Sachen irgendwie sieht oder mal kurz anhält, aber es ist schon auch knackig zu fahren.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist in Afrika, finde ich, generell sind das halt schon größere Distanzen, die man so fährt dort, ne? Wenn man irgendwie zum nächsten Ort oder zum nächsten, ja, wo man halt hin möchte, fährt man teilweise wirklich lange, zumal man ja jetzt auch nicht irgendwie sonderlich schnell überall fahren kann, sondern die Straßen teilweise ja nicht immer die besten sind. Wobei ich fand, in Namibia waren die schon immer sehr gut. Da hatte ich echt auch schon irgendwo schlechter in anderen Ländern. Aber von daher muss man da auf jeden Fall immer Zeit einplanen, von A nach B zu kommen. Ja.
Genau, also auch in Botswana, mein Dad hatte das im letzten Jahr erlebt, dass die Straße, die wir teilweise auch gefahren sind, sehr, sehr schlecht zu dem Zeitpunkt noch war. Die war zum Beispiel dieses Jahr war die halt neu gemacht und war halt super zu befahren. Also wir haben zwischendurch auch wirklich viele gesehen, die halt wirklich dabei waren, die Straßen zu erneuern. Also von daher, es wird was gemacht.
Ja, okay. Cool, sehr spannende Roadtrip auf jeden Fall. Du hast den ja auch nochmal bei dir auf dem Blog. Ich werde es dann alles auch nochmal verlinken, die da sozusagen gerne nochmal nachlesen wollen und zu dir mehr erfahren möchten. Auf jeden Fall den Roadtrip auch nochmal ausführlicher beschrieben bei dir. Auch zu den Unterkünften und kann man auf jeden Fall nochmal jede Menge nachlesen. Ja, und dann hast du gesagt, ging es für dich wieder nach Kapstadt. Wann war das so, um das so zeitlich mal einzuordnen? Und dann bist du ja sozusagen seitdem, meines Erachtens, jetzt in Kapstadt, richtig?
Genau, also seit, wir sind im Anfang Februar wieder aus Namibia zurückgekommen. Mhm. Und seitdem bin ich auch in Südafrika wieder, hatte im Februar noch eine Freundin zu Besuch, die das erste Mal auch hier war. Also wir haben dann so auch ein bisschen, um ihr diese tolle Stadt und die tolle Gegend zu zeigen, haben wir halt auch vieles unternommen. Vieles, was ich natürlich auch schon kannte, aber was ich auch nochmal schön finde, sich halt auch nochmal anzugucken. Mit ihr habe ich dann auch einen Wunsch, den ich zum Beispiel auf meiner Wunschliste hatte, noch erfüllt, dass wir am Strand reiten gehen. Genau, das haben wir dann gemacht. Gott sei Dank ist sie auch eine Reiterin, dass ich das mit ihr machen konnte.
Wo war das?
In Nordhurg waren wir. Also eigentlich so in der Region, wo man reiten kann, wo viele Pferde sind. Genau, also auch wirklich sehr bekannt dafür. Dort haben wir dann so einen schönen Strandritt gemacht. Das war total toll. Und sind dann auch den Tafelberg gewandert und Lionshead, also wirklich so diese typischen Sachen auch, die man aber auch unbedingt hier gemacht und gesehen haben muss. Ja, also hatte sie mich dann, ich glaube, die war 2,5 Wochen dann hier, ist sie dann wieder abgereist. Ich war hier dann oder bin dann halt seitdem hier alleine unterwegs. Wie vorhin schon gesagt, ich kenne natürlich auch ein paar Leute, mit denen ich dann halt auch irgendwie unterwegs bin zu Wanderungen und so weiter. Naja, und dann brodelte es eigentlich schon auch bei der Abreise meiner Freundin schon so ein bisschen mit dem Coronavirus auch. Also war es mehr eigentlich noch so in Europa unterwegs oder auch in Deutschland, wo es dann schon so ein bisschen lauter wurde. Und beziehungsweise, ich muss sagen, das fällt mir gerade ein, als wir aus Namibia zurück sind, wurden wir am Flughafen schon bei der Einreise, wurde Fieber gemessen. Und mussten die Hände desinfizieren. Und da war mir in dem Moment noch gar nicht so richtig bewusst, warum. Ich habe jetzt so gedacht, okay, das ist vielleicht, weil man aus einem anderen afrikanischen Land jetzt vielleicht irgendwie kommt. Hatte das jetzt so ein bisschen damit eigentlich mehr so in Bezug gesetzt. Weiß aber natürlich jetzt im Nachhinein, dass da halt auch schon irgendwie was im Busch war. Und und dann hier wurde es dann eigentlich jetzt so in Südafrika eigentlich mehr so roundabout Anfang März, würde ich sagen, ein bisschen mehr Thema, dass halt auch schon so ein bisschen mehr gemunkelt wurde und so weiter. Und Ende März sind wir dann auch in den Lockdown gegangen. Also da hat dann die Regierung wirklich gesagt, bevor das hier wirklich großflächig und breit ausbricht, gehen wir hier wirklich in den Lockdown. Was für mich dann im Vorfeld erstmal ein bisschen stressiger war, weil ich natürlich auch erst dachte, okay, es wurde auch da gemunkelt, dass es wahrscheinlich jetzt keine kurzfristige Sache wird, sondern länger. Man hat dann wirklich so viele Stimmen gehört, dass auch selbst mich ein bisschen, die sonst immer sehr strukturiert ist, doch so ein bisschen aus der Fassung gebracht hat, weil ich nicht wusste, okay, du bist jetzt halt nun mal weit weg und du weißt nicht genau, wie die Situation vielleicht verlaufen wird. Also auf der einen Seite natürlich das Virus, auf der anderen Seite die Menschen untereinander sich vielleicht irgendwie da auch, wie es da vielleicht halt irgendwie wie sein wird. Und ja, da habe ich dann auch versucht, dann erst irgendwie noch kurzzeitig dann nach Hause zu kommen. Das hat aber nicht funktioniert. Also was aber auch daran lag, also ich konnte jetzt zum Beispiel keinen Flug oder irgendwas umbuchen, was für viele natürlich so ein bisschen der Trumpf im Ärmel war, da ich kein Rückflugticket habe, konnte ich halt auch keinen Flug umbuchen. Einen Flug neu buchen, was ich auch getan habe, wurde komplett gecancelt. Also für mich war es wirklich schwierig, da halt wirklich noch irgendwie rauszukommen aus dem Land.
Auch überlegt, das zu machen. Also sozusagen erstmal war für dich schon eher wahrscheinlich die Idee, wenn du sagst, du hattest einen Flug gebucht, du ziehst jetzt auch erstmal wahrscheinlich kurz wieder zurück nach Deutschland und guckst mal, wie es von da ist.
Genau, also ich muss sagen, ich war irgendwie so schwankend in meinen Medien können einen ja auch wirklich verrückt machen.
Ja, das stimmt.
Dass ich irgendwie an dem Punkt war und gesagt habe, ich gucke mir einmal am Tag jetzt wirklich irgendwie die News an und dann war's das. Ich will nichts in Foren lesen, ich will nichts von anderen Leuten irgendwie wissen, was gemunkelt wird und hier und da. Ich war irgendwie so ein bisschen so, ja, overloaded mit den ganzen Sachen. Naja, aber Ende vom Lied war dann eigentlich, dann kein Flug oder irgendwas hatte, hab mir dann eine neue Unterkunft dann noch besorgt, weil in der Unterkunft, wo ich war, wäre ich eh nur noch bis Ende März gewesen. Mhm. Und ich wollte dort auch nicht irgendwie verlängern und genau, hab mir dann jetzt eine neue Unterkunft gesucht. Also in der wohne ich jetzt auch schon, also seit Ende März. Aber total wohl, also wohne jetzt mitten in Kapstadt auch und genau, und dann sind wir halt Ende März in den Lockdown gestartet.
Der ja auch sehr hart war, also gerade in Südafrika, ne, muss man ja auch sagen. Also mit wirklich nicht mehr rausgehen und.
Genau, Ende März, also es wurde halt in verschiedene Stufen eingeteilt, so ähnlich wie das auch in Neuseeland gemacht wurde, sind wir halt erst in Stufe 5 halt eingestiegen, was halt für uns bedeutete, dass wir nicht raus durften. Also wir durften nur zum nächstgelegenen Supermarkt, nur zum Arzt oder zur Apotheke rausgehen. Also selbst Hundebesitzer durften mit ihren Hunden nicht rausgehen zum Gassi, also zum Gassigehen rausgehen. Das ging 5 Wochen lang so. Es wurde kein Alkohol, keine Zigaretten verkauft, keine, also wirklich nur so die Dinge, die man wirklich zum Leben braucht. Andere wurde halt wirklich abgesperrt. Es durften beispielsweise keine Küchengeräte zum Beispiel gekauft werden. Also man konnte noch nicht mal einen Pfannenwender kaufen, wenn man den gebraucht hat. Also es waren wirklich nur die Sachen, die so zum täglichen Überleben halt wirklich gebraucht wurden. Und ja, das ging sagenhafte 5 Wochen so und das war auch wirklich, wirklich hart, muss ich sagen. Ich hatte hier wirklich einen tollen Ausblick auf den Lionshead oder den Tafelberg. Der ist halt so drumherum. Und man hatte wirklich so die Sehnsucht, oh, ich möchte einfach nur mal diesen Felsen berühren. Ich möchte einfach nur mal auf der Wiese stehen. Ich war immer so, ja, so weit weg.
Ich hatte auch so Freunde, die man auch in Kapstadt hat, ist ja auch aus Surfen immer so ein großes Thema dort. Und das waren dann auch immer so die anderen Geschichten, so von wegen, ach, da ist das Meer und wie gern würde ich jetzt einfach irgendwie mal wieder rein. Und
also wir hatten wirklich noch das Glück, ich wohne jetzt in einem nicht großen Gebäude, dass wir wir haben eine Dachterrasse, die Gott sei Dank nicht abgesperrt worden ist. Andere Gebäude, da wurde das, weil natürlich auch mehr Menschen drin wohnen, wurde die Dachterrasse dann geschlossen. Und das war wirklich so, also wie so ein Garten Eden irgendwie gefühlt. Also das war so das kleine Stück Freiheit, was wir irgendwie hatten, so, wo man sich wirklich mal so um die eigene Achse drehen konnte. Und also nicht, dass ich jetzt hier auf einer kleinen Wohnung wohne, aber wirklich so draußen und die Sonne. Und man hat dann halt auch wirklich ja auch mal Menschen getroffen und also man hat schon wirklich so seine Routinen irgendwie auch, oder ich habe mir dann so wirklich meine tägliche Routine irgendwie so zurechtgelegt, damit ich wirklich keinen Budenkoller bekomme.
So. Ja, also das stelle ich mir schwer vor. Vor allem gerade, muss man ja sagen, in Deutschland, auch wenn hier, ich sag mal, vielleicht auch manche irgendwie eine andere Meinung hatten, aber gerade wenn man das damit vergleicht oder auch Italien und so, die wirklich in so einem harten Lockdown waren, nicht rauszugehen, da fand ich hier, als ich dann zurück bin nach Deutschland, das ja wirklich irgendwie noch, naja, also nicht wirklich sehr einschränkend, muss ich sagen. Du konntest dich jetzt klar nicht mit vielen Leuten treffen und das die ganzen Kontaktbeschränkungen, aber grundsätzlich konnte man einfach rausgehen und sich mal bewegen und irgendwie in der Natur sein. Und das hat schon echt, also das macht einfach wahnsinnig viel aus.
Sehe ich absolut so wie du. Also ich meine, gut, ich war jetzt natürlich hier auch in der Situation und ich muss ehrlich sagen auch, also für mich gefühlt gab es keine wirkliche Einschränkung, was ich so in Deutschland gesehen habe. Und ich fand, dass an manchen Ecken auch wirklich, wirklich zu arg gejammert wurde, weil uns geht es eigentlich in Deutschland wirklich sehr, sehr gut. Also man muss es wirklich unterm Strich einfach so sagen, es gibt nichts, wo wir uns großartig wirklich beschweren können. Wir haben wirklich viele Netze, die uns wirklich auffangen. Klar gibt es immer, wenn man persönlich betroffen ist, natürlich auch dann auch Unmut, aber unterm Strich im Gegensatz zu anderen Ländern geht es uns wirklich sehr, sehr gut in Deutschland. Also da fallen mir halt auch wirklich spontan wieder diese Rückholflüge ein, wo viele, die hier gestrandet sind, auch wirklich wieder zurückgeholt wurden nach Deutschland. Also ich glaube, es gibt wenige Länder, wo wir wirklich das Glück gehabt haben, dass man seine Mitbürger wirklich da wirklich wieder nach Hause geholt hätte. Also da mögen viele jetzt sagen, dass man sich nicht darauf verlassen sollte oder dass die Leute, also ich war zum Beispiel auch selber auf dieser Rückholliste, also es war jetzt nicht so, dass man umsonst zurückgeholt wurde oder so, ne? Aber alleine einfach mal darüber zu überlegen, dass wenn man in dieser Situation ist, und es ist ja nicht so, es ist ja auch irgendwo aus einer Sache, die halt wirklich kürzlich aufgetreten ist, ne? Also ich bin ja jetzt auch schon seit längerem hier und es ist ja nicht so, als bin ich bewusst, ja, hier hingereist, um mich dann wieder zurückzuführen zu lassen. Ich glaube, man muss da wirklich nochmal so drüber überlegen, was für ein Privileg das auch irgendwie ist, dass man da wirklich von der Regierung wieder nach Hause geholt wird.
Ja, sehe ich, also kann ich eins zu eins nachempfinden, dass man da, ich bin ja nun wirklich genau in dieser Lockdown in Südafrika ging los und irgendwie die ganzen Flüge wurden gecancelt und diese Rückhol sozusagen Flüge sind gestartet in der Zeit dann auch mehr so, ich sag mal, Hals über Kopf zurück, weil man halt irgendwie nicht wusste, wie entwickelt sich das jetzt alles und dann wurden Lodges geschlossen und Tourismus war ja dann irgendwie auch abzusehen, dass das nicht mehr stattfindet und dann dachte man, gut, wenn man jetzt als Guide arbeiten will, fehlt erstmal so jegliche Arbeitsgrundlage. Und habe aber dann auch noch irgendwie mit übergeführt ganz Europa geflogen, einen Flug zurückbekommen, der dann ging. Und ja, also ich sehe das auch so, dass wenn man hier echt wieder angekommen ist, gibt es einfach in Deutschland so viele Netze und der Lockdown ist nicht irgendwie annähernd so zu vergleichen gewesen. Klar konntest du jetzt vielleicht nicht in ein Restaurant gehen und all deine Freunde irgendwie zusammentrommeln, aber ja, das ist jetzt irgendwie, hält man das auch mal für eine gewisse Zeit aus.
Und das können wir ja übrigens noch nicht. nur mal so.
Ja, und hier mittlerweile gefühlt ist es ja schon, also sehr, finde ich, back to normal wieder. Klar muss jetzt irgendwie überall mit einer Maske rumlaufen, so gefühlt, und Zettelchen ausfüllen, aber also ist alles irgendwie nichts, worüber man sich jetzt groß beschweren kann. Und gerade wenn man so mit jetzt irgendwie Bekannten und Freunden in Südafrika oder in anderen Ländern Kontakt hat, die dann, zum Beispiel auch irgendwie mal eben entweder einen Job verloren oder du wirst halt unbezahlt freigestellt auf so ungewisse Zeit und, hast aber eigentlich irgendwie ein Leben, was du finanzieren musst. Also das sind schon teilweise, andere Gegebenheiten, die da herrschen, ne? Muss man einfach sagen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube auch einfach, es wird sich ja jetzt manchmal, also so habe ich das zumindest in Deutschland zumindest mal so erlebt, irgendwie mokiert, dass man vielleicht mal irgendwie eine Maske jetzt tragen muss oder so. Die müssen wir jetzt, also müssen wir eigentlich dauerhaft irgendwie draußen tragen und ich will mir gar nicht ausdenken, wenn Deutschland den Lockdown in diesen Stufen, wie wir es hier gerade haben, irgendwie hat. Ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie die Leute da irgendwie aufs Dach gegangen wären. Ja. Also hier muss ich sagen, so das, was ich so erlebe, klar, es sind auch nicht alle dauerhaft irgendwie Fan davon und nicht alle stimmen der Sache vielleicht zu. Ich glaube aber, dass der Weg oder wie das gemacht wird, schon auch gut ist. Ich glaube halt einfach, dass diese Stufen schon auch Sinn ergeben. Nicht vielleicht, was alles diese Stufen irgendwie beinhaltet. Also ich könnte zum Beispiel mittlerweile vielleicht auch mal wieder einen Friseur gebrauchen oder so. Aber das sind wirklich so Sachen, also das habe ich wirklich festgestellt jetzt in den ganzen Wochen, jetzt seit Ende März. Man lernt wirklich viele Dinge anders wertzuschätzen. Also wo ich mich tierisch drauf gefreut habe, war zum Beispiel nach 5 Wochen mal wieder einen richtigen Kaffee zu trinken. Also Ich habe hier halt keine richtige Kaffeemaschine in meiner Wohnung und ich habe mich mal richtig gefreut, nach 5 Wochen mir dann richtig schön Kaffee aus einer richtig guten Kaffeemaschine zu trinken. Also jetzt nur mal um so Kleinigkeiten halt irgendwie. Ja. Ja, und wir sind nach diesen 5 Wochen sind wir dann in Stufe 4 gekommen und waren dort, ich glaube auch 2 Wochen oder 3, ich weiß es schon gar nicht mehr, wo wir dann zumindest dann schon mal so ein bisschen raus durften. Allerdings nur morgens von 6 Uhr bis 9 Uhr. Was natürlich auch sehr, was heißt sehr früh ist, ne? Aber man war halt immer so an diese morgendlichen Stunden halt irgendwie gebunden. Und der Fun Fact an der Sache ist, dass die Sonne erst irgendwie um 7 Uhr, also kurz vor 7.30 Uhr aufgegangen ist. Also effektiv hatte man wirklich nur 1,5 Stunden eigentlich. Ja. Die man dann wirklich draußen verbringen konnte. Ja, und man durfte auch nur halt im Radius von 5 Kilometern sich draußen bewegen. Ach, okay. Und ja, die Grünanlagen waren halt auch wirklich alle abgesperrt. Da standen halt überall die Ranger und haben das halt bewacht. Also und was natürlich auch noch dazu kam, man durfte sich jetzt nicht irgendwie 1,5 Stunden draußen auf eine Bank setzen zum Beispiel. Also diese Zeit von 6 bis 9 Uhr war halt wirklich Bewegungszeit.
Bewegen da, ja, okay. Also genau. Konntest du im Endeffekt irgendwie durch die Stadt laufen, sage ich jetzt mal. Konntest jetzt irgendwie nicht wirklich in Parks rein und so weiter. Aber man konnte mal wieder ein bisschen irgendwie laufen, ja.
Genau. Also wir haben halt dann die Stadtviertel hier, die Straßen, also ich glaube, irgendwie jede Straße sind wir wirklich in dieser Zeit irgendwie abgelaufen. Und ja. Was aber auch halt das, was Schönes ist, dass man dadurch natürlich auch nochmal so ein bisschen dann Kapstadt von so einer anderen Seite nochmal kennenlernt. Also man fährt nicht nur durch oder fährt vielleicht bewusst nur in bestimmte Regionen, um sich vielleicht zum Beispiel Burkhardtviertel die bunten Häuser anzugucken, sondern man läuft halt von hier zum Burkhardtviertel und läuft durch alle Straßen. Man lernt es nochmal irgendwie bewusster und intensiver kennen.
Hattest du ja auch online sozusagen deine Follower mitgenommen, immer auf verschiedene Stories durch Kapstadt, ne? Mit wo bin ich heute lang gelaufen, was habe ich gesehen?
Genau, meine Morning Walks.
Genau, deine Morning Walks. Genau. Mittlerweile sind deine Walks jetzt zu ganztägigen Wanderungen dann wieder geworden.
Also jetzt mittlerweile, Stand jetzt, sind wir in Level 3.
Ja.
Was jetzt natürlich auch noch nicht wieder das komplett normale Leben ist, aber man, es haben jetzt immer mehr Geschäfte auch wieder auf, dass man in Geschäfte halt reingehen darf, aber halt auch nicht, ist halt alles noch ein bisschen eingeschränkter, aber ich bin schon mal ganz glücklich darüber, dass es fühlt sich zumindest ein bisschen wieder nach normalem Leben an. Also sind halt keine Restaurants oder so geöffnet, man kann sich halt Essen liefern lassen oder halt mitnehmen. Es ist ein bisschen Normalität, aber es gibt halt immer mal noch so eine kleine Regel, die dann irgendwie dann so eingeschoben ist. Zigaretten zum Beispiel gibt es immer noch nicht zu kaufen, was für mich jetzt aber nicht schlimm ist. Aber genau, der Nationalpark ist teilweise wieder geöffnet. Also der Lionshead zum Beispiel ist geschlossen, aber der Tafelberg-Nationalpark, wo du gerade auch schon gesagt hast, da war ich jetzt am Samstag, haben wir eine schöne Wanderung dort gemacht. Ja, weil man auch wirklich, man will raus. Man will raus, man will über Steine klettern, man will viele Kilometer laufen, man hat wirklich so das Gefühl, man muss so alles, was man die letzten Wochen so aufgestaut hat, das muss man jetzt irgendwie alles nachholen.
Also ist es so, dass du da jetzt irgendwie gefühlt mit 100 Mann im Gleichschritt den Tafelberg bewanderst oder verläuft sich das jetzt eigentlich?
Also das war, glaube ich, der Grund, warum der Lionshead geschlossen ist, weil das natürlich ist so ein Magnet. Ne? Ja, also da gehen es gibt viele Kapstädter, die laufen das morgens vor der Arbeit einmal rauf und runter. Und das ist halt irgendwie, das sind viele Leute. Ich denke mal, das war auch mit der Grund, warum der Lionshead geschlossen wurde. Tafelberg ist natürlich einige Nummern größer, das ganze Gebiet. Wir sind da von der Camps Bay-Seite aus hochgelaufen. Dort waren also waren schon ein paar Leute halt auch auf dem Weg, aber das hat sich oben auf dem Plateau vom Tafelberg alles verlaufen. Da waren wir dann wirklich nur noch zu zweit. Und also ich glaube, so die bekannten Wege, da trifft man schon halt schon mal ein paar Leute mehr, aber ansonsten verläuft es sich eigentlich ganz gut.
Und du hast, wenn man daran interessiert ist, also auch mal in Kapstadt, wenn denn alles irgendwann wieder möglich ist, so wie es aussieht, wird es ja noch ein Stück dauern, auf jeden Fall unterwegs ist und auch da wandern möchte. Du teilst deine Wanderrouten auch über Komoot. Hm?
Genau. Da habe ich jetzt vor, ich glaube, 1,5 Wochen oder so mit angefangen und habe mir da mein Profil angelegt. Genau, und da habe ich jetzt schon aktuelle Wanderungen direkt aufgenommen und ältere, die ich jetzt während dieser Reise beispielsweise, also während des halben Jahres jetzt schon gemacht habe, die habe ich jetzt auch nach und nach schon so ein bisschen eingepflegt. Ja. Genau, und dann kann man die dann auch wandern, wenn man möchte.
Sehr schön. Ja, und wie lange, also deine Zeit sozusagen, es läuft ja weiter und es ist ja eigentlich immer noch dein 6-monatiges Sabbatical. Wann würde das jetzt eigentlich auslaufen und wie ist so dein Plan? Fliegst du jetzt zurück? Musst du das irgendwie schieben? Kommst du überhaupt zurück? Also wie sieht das denn aus bei dir?
Also bis Ende Juni läuft mein Sabbatical noch. Mhm. Ich müsste halt ab Anfang Juli wieder anfangen, normal zu arbeiten. Mhm. Das ist so ein schwieriges Thema. Ich habe zumindest mit dem Arbeitgeber schon gesprochen, dass es gegebenenfalls sein kann, dass ich halt nicht bis Juli die Möglichkeit habe, zurückzukommen. Ja, derzeit Stand heute ist es halt noch so, dass die Grenzen geschlossen sind. Also der Flugverkehr, soweit ich das weiß, ist wohl nur inlands gestattet für Businessflüge. Deswegen, also jetzt sind die Grenzen, der internationale Flugverkehr ist geschlossen.
Hättest du die Möglichkeit, irgendwie von Kapstadt aus da zu arbeiten? Oder würdest du dann das Sabbatical, sage ich mal, indirekt versuchen zu verlängern?
Also ich würde das Sabbatical dann um einen Monat erstmal verlängern. Bei meinem, meinem Hauptjob, meinem Hauptarbeitgeber, kann ich leider kein Homeoffice machen. Das geht leider nicht. Ich habe aber Gott sei Dank ja noch meine Freelancer-Tätigkeit, wo ich nebenbei noch so ein bisschen halt was auffangen kann und was machen kann. Ansonsten muss ich halt auf Gespartes erstmal weiterhin zurückgreifen. Also ich lebe ja jetzt auch von meinem Gesparten. Ich hoffe, dass es jetzt nicht bis Ende des Jahres dauert, bis ich wieder zurück kann, aber ein bisschen über Wasser halten könnte ich mich noch.
Du bist reingegangen ins Sabbatical, die 6 Monate waren sozusagen festgesetzt und du hattest ja deine Vorstellungen. Jetzt ist es alles ein bisschen auch anders währenddessen verlaufen natürlich und irgendwann geht es zurück. Hat es irgendwie was mit dir gemacht, wo du sagst, in dir was geändert, in manchen Einstellungen, vielleicht auch Bezug auf deinen Job, dass du irgendwas ändern möchtest? Oder ist es für dich so, die 6 Monate oder auch immerhin, wie lange es jetzt wird, die sind und dann geht es eigentlich wieder nach Münster und das geht so weiter?
Klar, grundsätzlich war das komplett natürlich eigentlich ganz, ganz anders gedacht. Ich hatte zugegebenermaßen natürlich auch mal den Moment, wo ich dachte, dass wie viel Pech kann man eigentlich haben, dass das jetzt genau in dieser Zeit passiert. Aber ich habe mich dann eigentlich schnell wieder so aus dieser negativen Gedankenspirale irgendwie wieder rausgezogen und habe gesagt, du, ganz ehrlich, es passiert alles im Leben, also denke ich, alles im Leben aus einem bestimmten Grund. Und jetzt gerade würde ich sagen, oder halt auch schon im Vorfeld, in diesen 6 Monaten hatte ich halt so diesen Gedankengang, dass ich halt irgendwie ja schon mich auch verändern möchte, beruflich, vielleicht eine neue Herausforderung irgendwie anstreben möchte. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich jetzt ein bisschen mehr so in diesen Freelancer-Bereich vielleicht auch ein bisschen jetzt ja stärker auch gebunden bin. Mhm. Wenn ich da vielleicht auch jetzt breiter aufstellen muss, weil ich das zukünftig gerne auch mehr machen würde. Also ich würde lieber mehr ja, lieber mehr so dieses digitaler Nomade halt irgendwie werden und halt wirklich so mit meinem Laptop von überall aus arbeiten können. Das strebe ich halt so mehr an. Und vielleicht ist es jetzt halt auch gerade gut, dass ich dadurch jetzt ein bisschen mehr so gezwungen bin, mich darum mehr so zu kümmern und auch um Aufträge, dass sich daraus vielleicht auch bald dann was Größeres ergibt, dass ich dann wirklich so prozentual, also ich habe jetzt meinen normalen Job auch schon, also arbeite ich jetzt nicht zu 100%.
Also dir so ein bisschen die Freiheiten schaffen, um gegebenenfalls halt auch von anderen Orten oder Ländern mal irgendwann arbeiten zu können.
Ganz genau, ja. Ganz genau.
Ja, wäre Südafrika für dich ein Land, wo du sagst, da könntest du dir vorstellen zu leben?
Definitiv ja. Ja.
Und wahrscheinlich, lass mich raten, in der Gegend von Kapstadt.
Ja. Ja, das ist sehr, ja, sehr auf jeden Fall, auf jeden, ja, Fall. Also es ist natürlich hier nicht einfach, zum Beispiel einen Job zu finden oder so. Also das ist nicht so einfach und es das Visa natürlich, das dauerhafte Visa zu bekommen, ist auch nicht, also man spaziert auch nicht hier rein und die schenken das einem, also das ist auch schon etwas kompliziert, aber wie ich das halt vorher auch schon gesagt habe, vielleicht so als digitaler Nomade vielleicht so ein bisschen halt so vielleicht zum Beispiel für die südafrikanischen Sommermonate, die ja vielleicht auch Winter sind in Europa, vielleicht einfach so in den, vom Sommer in den Sommer beispielsweise, ja, vielleicht. Also so zeitweise könnte ich es mir auch auf jeden Fall vorstellen.
Vorstellen, ja. Ja, das ist eigentlich ein schöner Gedanke, ne? Dass man sagt, man hat so ein bisschen seine Base, weil du sagst ja auch, du bist heimatverbunden, trotzdem mit Münster und man hat dort sein Umfeld, aber wenn man sagt, man hat vielleicht auch ein paar Monate, die man dann in Südafrika verbringen könnte und dort sein Leben, das ist eigentlich eine schöne Mischung, ne?
Mhm, genau. Also ich liebe halt auch wirklich auch Deutschland, muss ich sagen. Ich mag halt auch dort die Natur, die halt anders ist. Ich liebe die dichten Wälder und das mag ich halt auch total gerne. Ich mag die Natur total gerne. Ich mag auch meine Heimatstadt da irgendwie total gerne. Also ich liebe halt zum Beispiel auch dieses einfache Fahrradfahren in Münster. Wir können alles mit dem Fahrrad erreichen. Das ist so total entspannend. Mhm. So, und hier ist es zum Beispiel halt nicht so. Also hier fahren auch sehr, sehr viele Fahrrad, aber es ist halt bergig. Ja. Es ist halt nicht das flache Land. Also hier müssen wir jetzt nicht irgendwie zum Restaurant mit dem Fahrrad fahren, weil das...
Nee. Ach Mensch, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe noch zwei so abschließende Fragen an dich, um dem noch mal so einen Rahmen zu geben. Und zwar... das kann auch ganz jetzt unabhängig von Afrika sein. Was bedeutet denn Reisen und Freiheit für dich?
Also Reisen und Freiheit gehört für mich eigentlich so zusammen. Also Reisen ist für mich Freiheit. Zumindest in der Art zu reisen, wie ich es mag oder wie ich es pflege. Also Reisen ist so ein Ausbrechen. Irgendwie ausbrechen, so aus der normalen Komfortzone ausbrechen, wie ich das vorhin auch schon mal gesagt habe, dass es uns halt in Europa eigentlich größtenteils halt wirklich sehr gut geht und dass wir wirklich viele Privilegien halt auch irgendwie genießen, was in anderen Ländern halt auch irgendwie nicht ist. Und es ist halt aber auch irgendwie mal so ein, für mich gefühlt auch mal so ein Ausbrechen, als würde man so aus Ketten irgendwie so losreißen, dass man zum Beispiel diesen ganzen Konsum oder so. Man ist ja wirklich überhäuft mit dem ganzen Kram und dass man wirklich einfach mal so ein bisschen so diesen Blick fürs Wesentliche auch irgendwie wieder mal so ein bisschen erreicht und schafft und man braucht nicht dies und das und jenes und ich erwische mich natürlich auch dabei, dass ich mir das ein oder andere gönne, aber dann habe ich auch wieder die Momente, wo ich denke, naja, eigentlich hast du es auch nicht wirklich gebraucht. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir auf Reisen halt immer auffällt. Mhm. Ich bin jetzt seit 6 Monaten unterwegs, habe zum Beispiel nicht meinen heimischen Kleiderschrank natürlich dabei und habe halt nur x Klamotten und ich überlebe.
Ja, genau.
Ja. Ja, was mir halt auf Reisen immer auffällt und was mir irgendwie so ein bisschen so Freiheit irgendwie gibt, so dieses du brauchst viele Sachen einfach gar nicht. So, und du musst auch zum Beispiel nicht immer erreichbar sein. Also das ist mir zum Beispiel auch in Namibia aufgefallen, Namibia und Botswana aufgefallen, der Handyempfang war miserabel. So, also da zum Beispiel eine Story auf Instagram hochladen, das war, manche Tage war das unmöglich. Mhm. Aber irgendwie war es auch schön.
Ja, man gewöhnt sich dann auch dran. Ja. Ne? Also es ist so, ja, irgendwie, ja, so wie du sagst, sei es Kleidung, ist es Konsum oder irgendwie was nicht verfügbar ist, wie Handy und Co., ist irgendwann, das ist einfach normal, so wie deine Umgebung dann irgendwie tickt, du gewöhnst dich daran und man lernt es eigentlich auch sehr zu schätzen.
Ja. Absolut, ja, absolut.
Ja, ja, so ein Perspektivwechsel, kann ich gut nachfühlen. Ja. Und wenn du für dich jetzt mal, vielleicht haben wir es ja auch vorhin schon so ein Stück angerissen, 5 Jahre weiter schaust, wo siehst du dich da?
Genau, also wir haben es schon so ein bisschen, erwähnt oder gesagt. Also ich würde mich wirklich, ortsunabhängig arbeitend. Ich würde noch nicht mal sagen irgendwo in der Welt. Also an vielleicht so drei Heimat Spots, wie ich es dann so nennen würde, glaube ich, dann irgendwie so sehen. Also, dass ich so, also wirklich, also Münster ist, wie gesagt, so ein Ort, Kapstadt ist so ein Ort, ein Teil meiner Familie wohnt zum Beispiel in der Schweiz, das ist halt auch irgendwie so ein Ort, dass ich so vielleicht so drei feste Punkte hätte, die ich auch alle als Heimat irgendwo betiteln würde, vielleicht hätte und von denen ich halt aber auch halt arbeiten könnte und also wirklich so ein bisschen so dieses freier sein. Also ich möchte irgendwie spontan sagen, okay, komm, wir schnappen uns unseren Van, das ist halt auch so ein Ding, was ich halt gerne mag, oder halt diese Dachzeltgeschichte, das ist auch so ein, für mich so ein Zukunftsprojekt, was ich irgendwie habe, dass ich halt auch nicht nur in Namibia oder Botswana mit so einem Dachzelt rumfahre, sondern ich möchte auch in Europa mit so einem Dachzelt rumfahren. Ja. Ja. Das wäre zum Beispiel auch eins so meiner Zukunftsprojekte, wo ich sage, okay, ich möchte vielleicht auch mit meiner zukünftigen Familie dann vielleicht halt einfach so die Freiheit genießen, nicht an ein Büro gebunden zu sein, sondern wirklich spontan rumfahren zu können und einfach ein bisschen mehr das Leben zu genießen. Mhm. Ich glaube, das würde ich sagen, einfach versuchen, so ein bisschen mehr das Leben zu genießen.
Ach, schön. Tolle Worte. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wofür ich dir echt danke, weil wir haben ganz schön viel geredet. Und eine längere Folge auf jeden Fall aufgenommen. Sehr, sehr großen Dank dafür. Was ich schon zwischendrin gesagt habe, irgendwie alle, die da noch mehr von dir lesen, hören, sehen wollen, finden das dann auch da in den Shownotes und dein Blog, dein Instagram-Account und können gucken, wie es für dich weitergeht und wo du vielleicht dann in 5 Jahren bist oder auch schon eher. auf jeden Fall danke dafür.
Gerne, gerne.